Herzlich willkommen zur neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
Und ich bin Nadja.
So, also ihr habt uns wahrscheinlich, also vielleicht habt ihr uns, hoffentlich habt ihr uns vermisst. Also wir waren eine Weile weg, wir hatten eine kleine gewisse Auszeit. Daher gab es auch keine neuen Gäste, Gästinnen und Episoden von Thanks for Shopping. Da sowohl Nadja als auch ich beruflich als auch privat einiges zu tun hatten. Und ich kann es einfach mal sagen, das Spannendste, was gerade in meinem Leben passiert ist, meine Frau ist schwanger mit Zwillingen und ist bald soweit. Und daher ist auch im Privaten häuslich beziehungsweise auch in den Räumen hat sich da einiges getan. Und ich musste meine handwerklichen Künste versuchen, irgendwo zu finden. Und es hat geklappt. Zumindest sind wir bisher zufrieden und die Wände stürzen nicht ein. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ansonsten gab es da ein paar Sachen. Wir sind jetzt aber back. Wir haben super, super interessante Gäste und Gästinnen, die noch kommen werden. Aber einfach mal eine Frage, Nadja. Ja? Du weißt ja, wir haben ja schon einige Staffeln hinter uns. Und ich habe wir hatten auch schon einige Gäste zu einem bestimmten Thema, ja, zu Gast. Und das ist Marketing, ja. Also einfach mal Marketing, Branding, alles, was da drumherum gehört und zugehört. Wie haben sich denn deine Kenntnisse jetzt erweitert und bist du jetzt eine Marketing-Expertin auf einmal?
Ja, also wie die Hörer vielleicht wissen, HörerInnen, bin ich keine Marketing-Expertin und es ist für mich ein bisschen, wie nennt man das? So böhmische Dörfer nennt man das bei uns in der Region. Aber durch die Gäste und Gästinnen in dem Bereich habe ich tatsächlich so ein bisschen ein gewisses Verständnis dafür. Aber du gibst ja nicht auf, mich zum Marketing-Experten zu machen. Daher haben wir heute den Pascal zu Gast.
Genau, wir haben heute den Pascal von Favineo zu Gast. Und Favineo lässt euren Online-Shop letztendlich zu einer Fave-Brand werden und die haben einen, ich nenne es mal in den eigenen Worten, sagen sie ein 3-in-1-Framework, wo sie Google Ads, YouTube-Shorts und auch UGCs, User-Generated Content, aus einer Hand bekommen. So, und was das genau ist, was es genau an sich hat und weil wir selber persönlich jedenfalls mit einer solchen Thematik noch nicht so zu tun haben in diesem Form, ja, wie Favineo das macht, haben wir ihn gerne eingeladen. Wir freuen uns auf Pascal. Also daher, hallo Pascal.
Hi Pascal.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns auch. Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben? Beziehungsweise vielleicht ist es noch einfacher, wenn du es in deinen eigenen Worten einmal wiedergibst. Wer, was seid ihr?
Genau, sehr gerne. Du hast es auch schon richtig angeschnitten. Erstmal zu mir. Ich bin Geschäftsführer der Favineo GmbH seit 1,5 Jahren. Ich habe das übernommen und wir entwickeln kleine Online-Shops in große Online-Shops, indem wir eben über Google Ads innerhalb von 3 Phasen erst Profitabilität, dann Umsatz und dann den Anteil an Neukunden steigern. Und das machen wir genau mit diesem 3-in-1-Framework aus Google Ads, YouTube und auch den UGC-Ads. Wir haben daraus dieses Fave-Brand-Konzept entwickelt, also wir machen die neuen Fave-Brands von morgen und dann haben in den letzten 5 Jahren Marken wie Valdoho, OneMade, aber auch Colibri Skincare, Löwenanteil, Sally's Welt, Johnny Urban und Co. dahin entwickelt und haben dieses Fave-Brand-Konzept entwickelt und dank dieser Erfolge sind wir jetzt dann auch Google Premium-Partner zum 2. Jahr in Folge, also Top 3% in Deutschland und das spricht dann auch für sich.
Sehr schön. Du hast jetzt selber schon genannt, bist seit 1,5 Jahren Geschäftsführer bei Favineo. Erzähl mal einfach mal von dir, vielleicht einfach mal kurz zu resümieren, deinen Lebenslauf. Wie kam es dazu, dass du zum Geschäftsführer von Favineo wurdest und wo hat es denn alles begonnen?
Genau, da muss man ein bisschen ausholen. Ich habe früher bei großen Unternehmen gearbeitet, wie der Nürnberger Versicherung, Vilo SE im Engineering-Bereich, aber auch dann zuletzt bei der IQ Digital hier in Hamburg. Das ist der Digitalvermarkter von der Zeit Online, Handelsblatt, Süddeutsche, FAZ und Co. Und dort habe ich gelernt, wie man mit großen Budgets den Marketing-Funnel bespielt, aber wie wenig oftmals auch dabei herauskommen kann. Ja, und das war mir immer ein Dorn im Auge, weil ich so ein Fan vom Maximalprinzip bin, also wirklich mit einem festen Budget möglichst viele Ergebnisse zu erzielen und habe dann damals Mike kennengelernt bei der IQ Digital, der das dann gegründet hat. Ich war mit Begründer, nicht Gründer, deswegen war ich nur Teil der ersten Stunde des Favineo-Teams. Genau, und da haben wir gesagt, wir wollen eben diesen kleinen Shops, gerade den kleinen, die begrenzte Mittel haben, helfen, wirklich profitabel die ersten Ergebnisse zu erzielen und dann zu wachsen. Und genauso sind wir dann dahin gekommen. Mike ist dann irgendwann raus, meinte, er geht jetzt in eine andere Richtung, hat auch persönliche Gründe gehabt. Und ich habe gesagt, ja, perfekt, das ist doch genau das, was ich lebe, was ich fühle, Leuten zu helfen. Passt auch sehr gut zu meiner Persönlichkeit. Und habe ich gesagt, perfekt, das ist eine Chance für mich, die Geschäftsführung zu übernehmen. Und das sind jetzt 1,5 Jahre und seitdem geht es steil nach oben.
Darf ich kurz einhaken? Das ist sehr interessant. Ist mir schon aufgefallen, als Sarah Wannan das vorhin gesagt hat, dass ihr zuerst auf Profitabilität geht und dann erst immer auf Umsatz. Weil häufig ist es so, ne, in der ganzen Startup-Szene und so weiter, ist Umsatz, Umsatz, Umsatz. Da guckt gar keiner auf die Profitabilität. Aber das finde ich spannend. Warum habt ihr das so euch entschieden, das zu machen?
Das hat einen ganz einfachen Grund, da ich der Meinung bin, die Basis muss immer Profitabilität sein. Man kann nicht aus einer nicht profitablen Basis heraus wachsen. Wenn man viel Mist hat am Anfang und dann skaliert, hat man einfach nur noch mehr Mist. Und dann zu denken nach 2-3 Jahren, okay, jetzt legen wir den Schalter um und sind plötzlich profitabel, das ist dann plötzlich etwas, wo viele Leute sagen, ja, das ist jetzt verbunden mit sehr, sehr viel Arbeit. Um da ein großes Beispiel anzuführen, ist wie Twitter X zum Beispiel, ne, wo dann plötzlich ganz viele Leute entlassen werden mussten. Ob das jetzt mal gut war oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber das sind dann so die einschneidenden Ergebnisse. Und deswegen sagen wir, wir müssen erstmal profitabel sein und dann uns auf den Umsatz konzentrieren. Natürlich gerne auch am Anfang sehr viel Umsatz, aber definitiv profitabel, damit uns das hinten nicht auf den Fuß fällt. Und das ist genau das, was wir aktuell im E-Commerce sehen, vor 2-3 Jahren, auch noch vor Corona, mit Corona dann erst recht natürlich, war das super easy, im E-Commerce Geld zu verdienen, Budget rein, Adspend aufdrehen und die Ergebnisse kommen von alleine. Und jetzt sehen wir so die ersten Monate oder vielleicht auch schon Quartale, wo viele Brands sich darauf konzentrieren, okay, wir müssen jetzt profitabel sein plötzlich und Profitabilität ist in aller Munde. Und wir sagen, ja, das ist aber, sollte Tag 1 das große Ziel sein, profitabel zu sein und nicht dann irgendwann zu denken, in 3 Jahren werde ich profitabel. Deswegen wollen wir es als erstes machen, um dann Profitabilität zu skalieren und eben nicht den Umsatz zu skalieren.
Aber jetzt einfach mal direkt heraus, klappt nicht immer, oder?
Es kommt sehr, sehr viele Faktoren, die aber auch ganz klar am Anfang im Weg stehen. Das ist zum Beispiel bei uns dann Conversion Rate, gerade bei kleinen Shops, die denken, wir können jetzt das aufdrehen und die Suchbegriffe passen dann auch schon sehr gut. Das ist unsere Aufgabe, gerade im Suchbereich, Shoppingbereich, dass die Leute nach den richtigen kaufstarken, conversionstarken Suchbegriffen suchen, also wirklich transaktionale Keywords wie kaufen, online bestellen und so weiter, auch die Markennamen. Und wenn diese Leute in den Shop kommen und dann nicht kaufen, dann ist das ein absolutes Warnsignal, dann ist irgendwas nicht richtig. Und ich habe da immer so eine ganz klare Zahl im Kopf, bei uns alles unter 3% bei Google Ads ist etwas, wo wir sagen, puh, da müssten wir mal reingucken, ist nicht irgendwo irgendwas im Shop verbesserungswürdig, dass wir das hinkriegen können. Und dann muss man auch aber auch schnell weitergehen, bei uns dann in Phase 3 mit YouTube da auch Nachfrage zu erschaffen, falls die Nachfrage noch nicht vorhanden ist.
Okay, also ein paar Fragen habe ich, ja. Also fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Sind es Multichannel-Händler, Händlerinnen oder geht es hier hauptsächlich um deren eigenen Online-Shop, wo sie letztendlich eine eigene Brand kreiert haben oder kreieren wollen?
Sowohl als auch im Hauptfokus, aber eigene Brands, also D2C-Brands tatsächlich, weil dort die Marge einfach höher ist, logischerweise. Ein Händler hat noch ganz viele Kosten abzugeben. Deswegen konzentrieren wir uns auf D2C-Brands. Und dort ist es dann natürlich auch viel, viel einfacher, Markenbekanntheit aufzubauen als bei einem Händler.
Okay, und was ist, also zweite Frage ist, wie kommt ihr an eure Kunden? Bewirbt ihr selber, dass ihr neue Kunden braucht oder ist es eher schon so, dass ihr einen Status habt, dass letztendlich durch Mundpropaganda Leute zu euch kommen? Ne? Also ich meine, du hast Brands genannt, die man einfach kennt in der Szene, ne? Gewisse von dem, einige Brands bin ich selber der Konsument, ja. Und daher ist jetzt nur die Frage, wie ist es schon für euch so einfach, dass dann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, okay, den kriegen wir jetzt auch noch zum Fliegen?
Definitionssache von einfach, logischerweise. Wir kriegen aber sehr, sehr viele Empfehlungen rein. Wir sind auch die ersten Jahre nur so gewachsen, dass wir dann gemerkt haben, okay, vielleicht brauchen wir hier auch mal ein kleines Vertriebssystem, weil wir gar keine Ahnung hatten, wenn mich jemand gefragt hat, so wie du jetzt, wie kommt ihr an eure Kunden? So eine gute Frage. Irgendwie tauchen die auf.
Die Mail auf meiner Tür.
Ganz genau. Also das ist sehr, sehr häufig so. Das ist auch immer noch der Großteil. Aber natürlich haben wir da auch unsere Kanäle von Direktvertrieb, Networking, LinkedIn sehr stark. Aber auch die ein oder anderen Anzeigen, die wir da schalten, geht aber dann eher nicht so in Google Ads Richtung, weil wir auch Dienstleister sind. Ne? Wir sind jetzt nicht, klar, dass man sagt, hey, ja, ihr macht der Google Ads nicht für euch selbst. Wir machen Google Ads für uns selbst. Aber wir sind da natürlich auch Dienstleister. Und da ist das ganze Thema nochmal anders. LinkedIn ist da sehr stark. Da gehen wir da sehr stark auch ins organische Wachstum rein.
Okay. Und nehmt ihr jeden?
Nein, das hat ganz klare Vorgaben, die wir da in unserem Vertriebsprozess, den wir leider haben, natürlich abklopfen. Wir müssen da qualifizieren, gucken, ob das Sinn macht an der Stelle. Vor allem, also klar, das Budget muss irgendwo da sein, eine Investitionshöhe. Das ist jetzt, wir sind, ich sag immer, preislich sind wir wie so ein guter Werkstudent, Werkstudentin. Das muss man aber trotzdem auch erstmal stemmen und in seinen Liquiditätsplan mit einberechnen, klar. Und das ganze Werbebudget, das da noch mit reinkommt und da nicht nach einem Monat panisch werden, wenn es dann mal noch nicht ganz so läuft, wie man es sich vorstellt. Das große Thema aber für mich ist immer, ist es jetzt gerade sinnvoll, Google Ads anzugehen oder gibt es andere Maßnahmen erstmal, die man vorwegschieben muss? Und das ist das Einzige, wo ich dann auch sage, daran wird es dann meistens scheitern. An Geld scheitert es nie. Das kriegt man schon hin. Das haben wir uns zur Mission gemacht, dass wir auch die Kleinen gerade helfen, sich zu großen Shops zu entwickeln. Aber manchmal macht es einfach auch an einer Stelle nicht so viel Sinn und dann macht es auch Sinn, den Shop erstmal anzugreifen, Conversion Rate nochmal zu optimieren oder vielleicht sogar in Richtung Meta zu gehen. Ne? Macht auch manchmal Sinn, nicht immer. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung.
Okay, heißt sozusagen, weil ihr euch ja spezialisiert, euren, ich nehme auf den Google-Kosmos, ja, habt ihr euch ja spezialisiert, heißt, dass ihr schon beratend tätig seid und sagt, hey, der Channel macht jetzt gerade vielleicht keinen Sinn und ihr habt dann Partner, Freunde, wo ihr sagt, wendet euch lieber an Person XY und er kann euch vielleicht mit dem Kanal eher helfen und dann sprechen wir in einem Jahr nochmal und können mal gucken, dass ihr bei uns unterkommt.
Vielleicht ganz genau. Wir haben ein ganz starkes Expertennetzwerk, Partnernetzwerk, wo wir links und rechts empfehlen, auch während der Zusammenarbeit, ne, weil da gibt es dann natürlich erstmal Conversion Rate Optimierung, das Thema aber auch Average Order Value, also ne, den Warenkorb zu maximieren hinten raus. Und auch den Customer Lifetime Value, also wirklich eine Wiederbestellung, Customer Retention zu erhöhen. Weil gerade im YouTube-Bereich wird es dann im Neukunden, in der Neukundengewinnung sehr teuer, zumindest sehr viel teurer als ne, im Suchbereich, wo es dann auch in den Awareness-Stufen sehr weit unten ist. Also die Leute wollen kaufen und im YouTube-Bereich wollen sie das Produkt erstmal entdecken und angucken und so weiter. Und dann braucht es mehrere Touchpoints. Das ist auch ein Thema. Genau, aber meistens ist es schon sehr, sehr sinnvoll, mit Google Ads zu starten, weil es im Marketing-Funnel und mit diesem Trichter zu sprechen immer sehr, sehr weit unten angesiedelt ist. Und wenn es schon Suchbegriffe gibt und die Leute danach suchen und dann auch noch mit kaufen dazu, dann macht es absolut Sinn, diese Begriffe erstmal abzudecken und dann weiter zu gucken in andere Kanäle.
Sag mal, YouTube, ne? Da habe ich sofort immer das Gefühl, ich bin schon eine Oma, ne? Weil ich kann mit YouTube, ich komme aus einer Generation. Also gut, außer Sarah Wanner, der kann damit auch was anfangen. Aber ich kriege da keinen Zugang. Ne? Jetzt erklär, aber ich weiß, dass mein Sohn zum Beispiel und auch andere Kinder so im Alter von 8, 10, 11, 12, die hängen da ja nur in YouTube rum. Jetzt erklär mir mal diesen Kanal. Warum habt ihr den im Programm? Was ist da so besonders? Warum? So für Omas so erklärt.
Also okay. Dazu muss man sagen, sie ist die gleiche Generation wie ich, ja. Also
nur, ja, nur gut.
Ja, also ich fühle mich jetzt nicht wie ein Opa. So, aber erzähl, Pascal.
Würde ich auch gar nicht euch jetzt einordnen in
der
Altersgruppe.
Danke, hast du geschickt beantwortet, ja.
Ja, sehr gerne.
Aber YouTube, erzähl.
YouTube, ja, muss man unterscheiden einmal gerade im Performance-Bereich zwischen diesen ganz normalen 5 Sekunden oder 15 Sekunden oder noch längeren Anzeigen, bevor ein Video läuft. Also diese, ne, und jetzt, da spreche ich wahrscheinlich jedem aus der Seele, diese nervigen Anzeigen, die man nicht überspringen kann. Und dann kommt 3 und 4. Ja. Bin ich auch nicht so der große Fan davon, ist eben aber auch so. Haben wir auch probiert. Wir haben auch sehr, viel selbst produziert lange Zeit und haben dann aber, als YouTube Shorts kam, diesen Kanal oder ne, diese, also Kanal ist es ja dann, ist kein eigener Kanal, aber dieses Anzeigenformat, sage ich mal, entdeckt und haben dort sehr viel rumgetestet und haben dann krasse Performance-Uplifte gesehen im Vergleich zu diesen Anzeigen, die keiner mag. Mhm. Ja, und dort ist ein sehr großer Unterschied. Es gab letztes Jahr im Herbst eine Umfrage, initiiert worden von Google, nicht von Google selbst durchgeführt worden. Also ne, YouTube, Google ist das Gleiche. Dass 55% aller YouTube-Shorts-Nutzer in Deutschland gerne neue Marken entdecken und neue Produkte. Zwei Sachen. Und das ist so das große, der große Unterschied. YouTube-Shorts ist ein Kanal, der nicht überlagert ist mit Werbung, das ist noch kein Wettbewerbsdruck, die Preise sind noch sehr günstig, wo alle ja aktuell schreien, ja, die CPCs und die Werbekosten gehen nach oben, ist bei YouTube Shorts noch nicht der Fall und die Leute sind noch nicht genervt dort. Ja, und das ist so, wenn du jetzt das angesprochen hast, Kindern, ich habe das letztens mal gehört von jemandem, der sagte, es gibt schon TikTok-Verbote, weil dort die Kinder sehr, oder ne, die Jugendlichen sehr stark, und da würde ich jetzt uns trotzdem dazu zählen, ne, die Jugendlichen sehr, sehr stark abhängen.
Smart.
und das gibt schon Verbote und die gehen dann auf YouTube Shorts, weil dort der ungefähr der gleiche Content und stellenweise sogar der exakt gleiche Content hochgeladen wird, um das zu umgehen. Und dort sind also auch noch diese Zielgruppen abzugreifen, die sonst auch bei TikTok zu erreichen sind. Also das ist auch nochmal spannend.
Interessant.
Genau. Das ist krass. Nimm uns mal kurz mit. Also ich bin jetzt der Online-Händler, wurde vielleicht empfohlen und habe auch eine Brand, die schon ungefähr halbwegs läuft. Ich habe einen gewissen Umsatz, keine Profitabilität, aber Umsatz und läuft und ich komme, wie funktioniert das Onboarding jetzt? Also ich habe auch in meinem Leben noch nie Google Ads gemacht, habe mich nämlich davor mit irgendwelchen Leuten, habe ich Content auf Instagram created oder TikTok etc., weil einfacher und dann komme ich um die Ecke und dann sagst du mir, ja, wie fängt's an? Wie fängt so ein Onboarding an? Wie nehmt ihr so einen Menschen oder so ein Team eventuell auch noch mit in eure Sphären?
Genau, wir starten da ganz normal, also klar, müssen wir da einmal sprechen, was sind die Ziele, was sind die Zielsetzungen auch, wie müssen wir das andocken an andere Kanäle, die schon vorhanden sind und dann geht es ganz normal rein, wir nennen es den Brand Fingerprint, den nehmen wir wirklich von vorne bis hinten, dass wir sagen, okay, wir verstehen dich, also wirklich die Personen, dann die Marke, dann die Produkte, die Pains, die die Zielgruppe hat und die Benefits, die diese Produkte dann eben hat, um diese Probleme zu lösen. Damit wir alles verstehen, wissen, welche Wordings wir nehmen dürfen, welche nicht. Ne? Gibt es ja auch nochmal auch ja, sehr klar. Starke Richtlinieneinschränkungen stellenweise. Dass wir alles verstehen und dann auf der Basis bauen wir ein Grundgerüst auf. Kommt drauf an welcher Phase seid ihr. Gibt es schon Google Ads, wenn es noch nicht gibt, starten wir erstmal von ganz unten. Gucken ne? Dann sehr schnell, wenn da schon sehr viel links und rechts passiert. Können wir da sehr schnell eine Profitabilität erstellen, indem wir eben wenig Kampagnen, wenige Keywords nehmen, die eben sehr, sehr kaufstark sind und von dort aus dann schnell nach oben skalieren, ne, um das jetzt nochmal aufzugreifen, dass wir wirklich in breitere Geschichten reingehen, breitere Kampagnen, breitere Keywords und auch schon in Push-Bereiche im Google Ads-Kosmos. Und warum wir das machen und warum wir nicht sofort alle Kampagnen einschalten, wenn es schon sehr gut läuft und ne, einfach Feuer frei und Geld ist da, warum nicht? Nein, das machen wir nicht, weil wir eben ich vergleiche es immer mit einem Lagerfeuer, wir brauchen eine heiße Glut an Daten, an Conversion-Daten, die sehr stark konvertieren, ne, weil wir reden die ganze Zeit von AI, KI, Machine Learning, Algorithmen und so weiter und die werden befeuert wortwörtlich, durch eben starke Daten. Und je besser diese Daten am Anfang sind, desto größer ist das Feuer am Ende. Und deswegen starten wir mit dieser heißen Glut, legen noch mehr Zunder rein, bevor wir dann die großen Äste drauflegen. Und wenn wir das alles von Anfang an aufeinanderlegen würden, und das weiß jeder, der ein Lagerfeuer schon mal gemacht hat, wenn du das alles vorbereitest und schon mal alles dick draufpackst und das größte Lagerfeuer erwartest, und dann Streichholz reinwirfst, dann wird nichts passieren. Ne? Und deswegen müssen wir das nach und nach aufbauen, aus einer sehr conversion-starken Basis heraus, Profitabilität und dann diese Profitabilität nach oben fahren. Und genauso gehen wir vor bei Google Ads in diesen drei Phasen eben, sodass wir da auch erfolgreich sind, nachhaltig und langfristig.
Ja, ich glaube auch, das ist das Wort nachhaltig. Ne? Also weil viele wollen natürlich schnell viel. Ich meine, man hat auch mitbekommen, selbst bei uns auch in der Steuerberatung hat man mitbekommen, wie natürlich Händler und Händlerinnen wie Pilze aus dem Boden gestampft wurden in Covid-Zeiten. Viele dachten, ohne jetzt irgendjemand auf den Schlips zu treten, dass sie Unternehmer oder Unternehmerin sind, ne? Aber nicht jeder ist sofort, also man kann es werden bestimmt, man hat vielleicht auch ein Talent, aber und auch eine neue Brand oder neuen oder einfach nur Amazon FBA zu machen und so eine schöne Kurve zu haben an Umsatz und auch an Einnahmen ist schön gut, aber dann meistens stagnieren die Leute und das nächste Wachstum sozusagen fehlt, ne? Und da ist es, glaube ich, auch das Thema Knowledge, wie man in den Kanälen bewirbt, sich positioniert und rausgibt, ne? Und jetzt kommen wir zum Thema Positionierung. Ihr macht UGC, also User Generated Content. Wie geht ihr da voran? Habt ihr da auch nochmal ein Netzwerk an, ich nenne es jetzt einfach mal Creator, Creatorinnen, die ihr da nutzt? Oder habt ihr den immer den Tipp, hey, der Mensch, der hinter dem Produkt steht, sollte sich selber zeigen? Ja, also was ist da euer Ansatz?
Ja, du hast auch nochmal einen wichtigen Punkt gesagt, auf den ich nochmal eingehen möchte.
Gerne.
Gerade das Thema stimmt überein mit dem, was ich auch gleich noch erzähle, dazu zu dem Punkt, zu deiner Frage. Und zwar, ja, Gründen einfach, um Geld zu verdienen, das ist einfach nicht nachhaltig und das wird nicht funktionieren, sondern das muss immer einen Grund haben, einen Purpose verfolgen. Ja, und das ist dieser klassische Start with Why von Simon Sinek, The Golden Circle. Und den spürt man dann auch in den Anzeigen. Und wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die das eben nicht haben, ne, und dort ist es dann sehr häufig sehr schnell, dass das auch mal in die Brüche gehen kann. Ja, und wenn es mal in eine schlechte oder schlechtere Zeiten geht, dann kann man mit diesem Purpose auch das Ganze überstehen und andere Wege finden, weil man es möchte. Ja, und das ist auch etwas, wenn wir sagen, ey, da gibt es einen Gründer, eine Gründerin, die hinter dem Produkt steht, machen wir das als allererstes, bevor wir ein UGC machen, lieber eine Founder-Ad, ist das neue Wort, was man da mal dazu sagt. Also wirklich, dass der Gründer, die Gründerin sich dahinstellt, das Produkt vorstellt, natürlich auch anwendet, also wirklich wie ein UGC, aber der Gründer, die Gründerin macht das und erzählt auch nochmal die Geschichte dahinter. Warum machen wir das? Warum machen wir die Welt besser? Warum profitieren die KonsumentInnen von dem ganzen Thema? Und wird die Welt, die Umwelt am besten noch besser und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Also die brennen dafür und können die Leute nochmal ganz anders mitnehmen als ganz normale Creator, die wir aber noch zusätzlich einsetzen. Und dann nehmen wir genau diese Story gerne auch immer mit einem Problem als Hook quasi, ne, die Leute anzusprechen. Da testen wir verschiedene Marketing-Angles, also Sichtweisen gegeneinander. Was funktioniert jetzt am besten? Kombiniert mit der Lösung und natürlich auch Entertainment. Ne? YouTube ist am Ende eine Entertainment-Plattform oder auch Infotainment, ne? Also wirklich, wo Leute sich auch weiterbilden möchten und das zeichnet YouTube dann aus. Und das ist auch das Thema, warum wir unsere UGCs genauso aufbauen. Wir nennen es dann Edutainment, also wirklich Education, Entertainment und am Ende natürlich ein Call to Action, damit die Leute wissen, okay, ich kann es jetzt auch kaufen. Und genauso bauen wir die auf und folgt immer einem ganz klaren Skript.
Spannend. Ich frage mich ja, wenn ihr sozusagen jetzt einen guten Kunden habt, ihr habt ja, wie gesagt, ein paar namhafte Kunden genannt, wie lange ist man denn Kunde bei euch? Oder ist das immer unterschiedlich? Also ich meine, im Grunde genommen, bevor ich ein Team hire, das sich drum antut, denke ich mir so, ich kann auch für immer da bleiben und die Agentur nutzen. Aber wie ist es bei euch im Alltag? Also ist es unterschiedlich oder gibt es da ein gewisses Muster, was sich da herauskristallisiert?
Du sprichst mir aus der Seele für immer. Das ist natürlich das Ziel. Macht auch meiner Meinung nach Sinn, wie du sagst, ein Team ist ja deutlich, also kommt drauf die Agentur drauf an und ne, worauf man sich einigt, aber ist deutlich teurer, weil die Nebenkosten und so weiter ja auch noch dazu kommen und was ist passiert, wenn die Personen gehen und nur wieder neu einarbeiten und so weiter. Das ist eine Agentur definitiv effizienter, effektiver. Bei uns ist es nicht unterschiedlich, aber die Spanne geht natürlich auseinander. Unsere längsten Kunden sind mittlerweile 3, 3,5 Jahre bei uns. Um da jemanden zu zitieren, mit dem ich sehr häufig spreche, einen Kunden von uns, der eine gewisse Rucksackmarke hat, ich weiß nicht, ob ich den Namen nicht nennen darf, will. Auf jeden Fall sagt er immer, das sind Lichtjahre oder Ewigkeiten in Agenturkosmos, auch wenn ich ihn dann immer korrigieren möchte. Lichtjahre ist eine Distanz und keine Zeit. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, das heißt 3 Jahre, 3,5 im Schnitt sind so ein bisschen über ein Jahr. Die Kunden, die bei uns sind, kommt auch auf verschiedene Gründe drauf an, warum das so ist. Aber ich glaube, es sind im Schnitt 15 Monate und das sind dann 1/4 Jahre, die Kunden bei uns sind. Wenn es dann kommt, dann trennt man sich aber auch stellenweise aus Gründen, okay, wir bauen es jetzt in-house auf oder es läuft sehr gut. Und viele kommen dann wieder und sagen so, ja, macht ihr doch mal wieder, können wir da nicht wieder mal nochmal drüber gucken, könnt ihr nicht mal die Kampagne wieder abstauben und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber ja, nein, das hat verschiedene Gründe, warum man dann sagt, okay, das haben wir jetzt super aufgebaut, von daher können wir jetzt übernehmen. Und das ist ja genau das Ziel, wo wir sagen, wir möchten ja auch gar nicht für immer, also gerne, aber wir möchten gar nicht für immer da weiter mitarbeiten, sondern wir sagen, wir wollen euch entwickeln von 0 auf 6-stellig, 7-stellig im Monat am besten, dass ihr da richtig coolen Umsatz macht. Und das ist das Ziel. Wenn wir dann das Ziel erreicht haben und noch weiter zusammenarbeiten, super. Und genau das ist auch das, wofür wir stehen. Und zwar eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind kein Dienstleister, wir sind kein Zulieferer. Wir fordern auch genauso von unseren Kunden die Mitarbeit ein. Bis zu einem gewissen Grad natürlich, dass wir sagen, okay, mach mal hier, mach mal dort, das ist jetzt super, starten mal mit Meta oder die UGCs, die bei Meta laufen, können wir die nicht mal bei YouTube einsetzen und so weiter. Also da gehen wir auch mit den anderen Agenturen sehr stark ins Gespräch und deswegen ist bei uns die Zusammenarbeit meistens sehr viel länger als bei normalen Agenturen, weil es eben diese partnerschaftlichen Aspekt hat.
Schön. Meine emotionale Frage, ihr nehmt ja vielleicht auch nicht jedes Produkt, testet ihr die Produkte davor und wenn ihr nicht dahinter steht, sagt ihr mal, sorry, aber ihr vielleicht nicht. Also jetzt einfach mal ehrlich jetzt heraus. Ich bin ja so neugierig, wenn irgendeiner um die Ecke kommt und der empfohlen wird und der hat dann einen Rucksack, nehmen wir den Rucksack jetzt und schick mir bitte einen Rucksack rüber und mein Team testet mal überhaupt, ob der Rucksack überhaupt in die weite Welt hinaus soll. Und du könntest ja eine andere Meinung sein als der Brandinhaber an sich.
Kommt seltener vor tatsächlich, weil wir dann auch schon direkt, man merkt in den ersten Gesprächen, okay, macht das jetzt hier Sinn? Steckt da wirklich Wille dahinter und wirklich ein Desire, diese Marke aufzubauen, das Produkt zu verkaufen? Oder ist es jetzt der nächste, mal salopp gesagt, der nächste Dropshipping-Shop, der einfach nur irgendwie Geld verdient?
Darauf wollte ich aus.
Ja, okay. Kann man auch gut aufbauen, by the way. Also man kann auch natürlich Dropshipping betreiben und auch sehr seriös betreiben. Man muss ja auch nicht immer das aus gewissen Ländern beziehen, das dann keine gute Qualität hat.
Hat er sehr smart, sehr fein wunderbar, und sehr freundlich ausgedrückt. Ja,
sehr gut. Diplomat ist an mir vorbei.
Ja, ein bisschen schon, manchmal. Ne?
Ist aber auch ich habe auch schon häufiger mal falsche Worte gesagt, deswegen man lernt ja auch daraus. Nein, genau. Na, also wir sehen dann schon sehr häufig, sehr schnell, dass manchmal das Produkt nicht passt, die Geschichte nicht passt, der Gründer, die Gründerin nicht passt, weil dort merkt man auch dann schnell. Und um auf das Emotionale mal oder Persönliche anzuspielen, wenn ich das nicht merke, dass wir die gleiche Werte vertreten und wir haben eine ganze, also wir haben eine ganz klare Liste an Werten, die wir auch festgehalten haben bei uns im internen Dokumenten, welche Werte wir vertreten und wenn gegen diese Werte verstoßen wird, dann ist das ein klares No, disqualifiziert, dann möchten wir mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, hat dann aber eher meistens persönliche Gründe, als dass wir sagen, das Produkt ist zu schlecht.
Okay, wenn wir schon dabei sind, was sind denn eure Werte? Weil unsere Hörer, Hörerin, ich werde ja nochmal drauf zukommen, kann ja sein, dass ich mal der, die ein oder andere sich bei euch melden will. Was sind denn eure Werte? So, ich muss jetzt nicht auf alles eingehen, aber ich finde es spannend gerade. Ja.
Sehr gern. Sind verschiedene Werte, die eigentlich unter einem großen Wert zusammengefasst werden können. Und das ist irgendwo, also vielleicht zwei: Partnerschaftlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit. Oh, jetzt sage ich trotzdem ein paar. Aber vor allem Wertschätzung. Wertschätzung ist das größte Thema, was wir gemerkt haben. Wenn wir solche Zusammenarbeiten eingehen, dann fällt uns das auf die Füße in noch 3-4 Monaten, wenn wir dann merken, okay, wir werden hier von oben herab behandelt oder wir werden gar nicht gewertschätzt, was wir hier treiben. Gewisses Marketingverständnis ist auch immer sehr gut, damit die Leute nicht denken, wir machen ja den ganzen Tag nichts und das hat keinen Mehrwert. Ja, und das möchten wir auch nicht, dass das irgendwie rüberkommt. Und dann ist das etwas, wo ich dann direkt am Anfang sage, okay, wir machen dies und das hat diesen Wert. Siehst du das? Und wenn dann irgendwie so irgendwas Komisches zurückkommt, sage ich, ja, weiß nicht, also, dann mach's selbst. Ne? Dann sage ich auch ganz klar, hey, warum möchtest du mich dann vielleicht auch runterhandeln beim Preis? Dann denke ich so, von was reden wir hier? Hast du den Wert nicht verstanden, den wir liefern? Und dann ist das etwas, also wirklich Wertschätzung, aber auch Offenheit. Und das respektiere ich dann auch, wenn die andere Person sagt, nein, ich sehe diesen Wert nicht, diesen Mehrwert. Und dann sage ich, ja, okay, dann danke für die Offenheit. Aber dann müssen wir uns an der Stelle auch trennen. Dann kommt es nicht zu einer Zusammenarbeit. Also wirklich Ehrlichkeit, Offenheit, Wertschätzung. Und das ist alles, was irgendwo eine Partnerschaftlichkeit auch auszeichnet. Also wir gehen eine Beziehung ein, wenn du so willst. Und diese Beziehung ist wie auch in einer romantischen Beziehung eben auf genau diesen Säulen steht die. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist das schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Ja, super. Also so sollte auf jeden Fall eine Partnerschaft funktionieren und komplett verständlich auch. Was müssen jetzt unsere Hörer, Hörerinnen tun, um mit euch Kontakt aufzunehmen? Also ich kann es ja mal sagen, die Website heißt Favineo mit V, Favineo wie Favorit.de. Und wie können sie mit euch Kontakt aufnehmen? Ich habe gesehen, ihr habt da eine Möglichkeit, mit euch Kontakt aufzunehmen und einfach eine E-Mail schreiben und die Kontaktformular ausfüllen. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Wege, wie man mit euch Kontakt aufnehmen sollte?
Gibt ganz viele Wege, wie immer. Website hast du angesprochen, da kann man sich direkt noch einen Termin bei mir buchen, komme ich gleich noch dazu. Bei LinkedIn gerne schreiben, connecten, folgen. Ich hau dreimal die Woche irgendwas raus, was super spannend ist, auch persönlich ist, auf Führungen auch eingeht, aber natürlich auch das ganze Thema Google Ads und E-Commerce. Ich veranstalte monatlich ein Webinar. Ich habe auch einen eigenen Podcast tatsächlich, wo gerne alle eingeladen sind, da auch mit mir mal zu sprechen. Und ansonsten gibt es bei mir immer die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Und ich nenne das das Faith Brand Audit, den Faith Brand Audit. Wirklich, bevor wir in ein Konzept gehen, einmal zu sprechen. Passt das? Macht das Sinn jetzt für dich? Hast du einen Need, den wir auch erfüllen können? Macht das Sinn, mit Google Ads zu starten? Dann gibt es schon erste Insights und wirklich handfeste Tipps, wie man jetzt den Shop aufs nächste Level kriegt. Was sind die nächsten Schritte? Und wenn alles passt, dann gehen wir direkt in so ein individuelles Konzept. Dieses Faith-Brand-Konzept, was wir entwickelt haben mit anderen Marken, das ist zwar eine Blaupause, die man immer anwenden kann, aber muss natürlich zugeschnitten werden auf den individuellen Fall, auf den individuellen Shop. Und genau, da kann man mir eine E-Mail schreiben, bei LinkedIn schreiben, auf der Website direkt einen Termin buchen. Das sind so die gängigsten.
Einfach eine kurze Frage noch zum Schluss. Ihr nehmt nur deutsche Kunden oder seid ihr da egal, woher jetzt ein Online-Shop um die Ecke kommt?
Da sind wir offen. Grundsätzlich erstmal im deutschen Markt vertreten. Auch mit österreichischen Marken haben wir zusammengearbeitet. Wir arbeiten auch aktuell noch mit einer schweizerischen Marke zusammen, also komplett Dach, deutschsprachig. Aber wenn jetzt jemand außerhalb von Deutschland auf uns zukommt, ist auch gar kein Problem. Wir konzentrieren uns jetzt nur nicht in der Akquise direkt auf diesen Markt. Ja.
Sehr schön. Danke, Pascal, für deine Zeit. Es waren sehr viele Insights. Ich glaube, Nadja ist jetzt wieder um ein paar Gehirnzellen schlauer.
Ich weiß jetzt Marketing auch, Leute, ich oute mich, ne? Jetzt weiß ich, habe ich auch verstanden, wie heißt das? UGC?
UGC.
Wie heißt das?
Ja. UGC, also UGC.
Jetzt weiß ich auch, was das ist. Danke. Ich habe was gelernt.
Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Darum geht es ja hier auch, also auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Also hoffentlich habt ihr auch was mitnehmen können heute. Sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie mehr Infos wollt oder auch mal Kontakt mit dem Pascal aufnehmen wollt, geht auf favineo.de oder auf LinkedIn. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden, schreibt uns, wir connecten auch gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr was mitnehmen konntet, dass es interessant war. Und wir werden uns auf jeden Fall bald wieder hören, wenn es heißt Thanks for Shopping. Und Pascal, danke für deine Zeit.
Ja,
wir wünschen dir noch eine schöne, erfolgreiche Zeit. Lieben Gruß ans Team unbekannterweise. Macht weiter so. Ist eine super Sache, die ihr da tut. Und wir können nur sagen, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. So Leute, das war's wieder von Thanks for Shopping. Abonniert uns auf allen Kanälen, Favorite-Kanälen, den ihr habt. Wenn es wieder heißt Thanks for Shopping, schaltet ein in 2 Wochen wieder. Und bis dahin. Tschüss.